Deutschlandfunk Marktplatz.
Und dazu begrüßt sie ganz herzlich Britta Fecke. Ob Wälder, Berge oder Seen, ob Sonntagsausflug oder Alpenüberquerung, es zieht die Menschen in die Natur. Allein, in Gruppen pilgernd, wandern sie und es werden immer mehr. Für viele ist diese Flucht ins Grüne eine Erholung von dem Stress der Städte. Doch vielen Wanderer sind inzwischen selber ein Stressfaktor für empfindliche Ökosysteme. Im Zuge des Klimawandels werden dann auch zumindest die Bergwanderer auch gestresst, wenn der Permafrostboden taut und Felsen ins Tal stürzen, von Überschwemmung mal ganz zu schweigen. Worauf Wanderer achten sollten, wenn sie hoch hinaus wollen, welche Ausrüstung in welcher Jahreszeit sinnvoll ist, welche Wege zu welcher Kondition passen und wie sich Wanderer im Gelände orientieren können. All das wird uns bis 11:30 hier im Deutschlandfunk beschäftigen. Uns, das ist Ute Dix, Geschäftsführerin des Deutschen Wanderverbandes, Carlo Kubatschka, der erste Vorsitzende des Kölner Alpenvereins und Jale Sänger, er ist Autor für Wanderführer und Reportagen. Wenn Sie Fragen und Anregungen haben rund ums Thema wanderbar zu Fuß in die Natur, dann rufen Sie uns gerne an unter 00800 44 64 44 64 oder schicken Sie uns eine E-Mail an marktplatz@deutschlandfunk.de. Herr Kubatschka, Sie wandern schon sehr, sehr lange. Was ist für Sie Wandern außer nur einer Fortbewegungsart? Was finden und was suchen Sie in den Bergen?
Ja, wir finden natürlich Natur, schöne Natur, unberührte Natur, Erholung. Und wenn man, das weiß man ja mittlerweile, 1 bis 2 Stunden wandert, dann wird man so glücklich sogar. Also wenn man dann auf Berge geht, hat man auch ein Hochgefühl auf dem Gipfel. Und genau das Gegenteil findet man auch eben, dass man sich klein fühlt in dieser großartigen Natur. Und auch das ist ein sehr schönes Gefühl.
Das heißt, die Probleme werden auch im Laufe des Wanderns immer kleiner vor diesen Kulissen, die man da sieht. Ne?
Auf jeden Fall. Man kann gar nicht anders, als sich auf diese schöne Natur zu besinnen und all das, was man sozusagen im Rucksack, ich meine jetzt gedanklich dabei hat, einfach hinter sich zu lassen.
Mhm. Frau Dix, täuscht mich der eigene Eindruck oder hat sich die Kennzeichnung von Wanderwegen zumindest in Deutschland erheblich verbessert?
Ich würde mal sagen, der Fokus auf der Bewerbung der Wanderwege, die entsprechend auch in das Marketing aufgenommen wurden, die sind perfekt. Die sind wirklich perfekt markiert, ausgeschildert und all dem. Auf der Fläche ist sicherlich etwas, dass man hier und da nochmal ein Wanderwegeschild hätte gerne haben wollen. Aber ich denke, da sind auch die ganz vielen Ehrenamtlichen, die da unterwegs sind, natürlich gefordert, dass Deutschland wanderbar bleibt und wanderbar ist. Und das ist natürlich auch eine gesellschaftliche Sicht, wie bürgerschaftliches Engagement unterstützt wird.
Haben Sie das Gefühl, dass inzwischen viel mehr und auch viel jüngere Menschen wandern?
Auf jeden Fall. Also mehr können unsere Studien entsprechend belegen. Natürlich auf jeden Fall gehen immer mehr Leute raus, insbesondere was den Tagesausflug anbelangt am Wochenenden. Ansonsten ist es so, das Durchschnittsalter bleibt, je nachdem, wann man befragt, 2010 oder 2016, immer so ungefähr zwischen 47 und 48 Jahren. Allerdings ist auffällig, dass die Jüngeren, vor allem die sind, die aus dem Ausland zu uns zu Besuch kommen, weil unsere Wanderwege so perfekt sind. Mhm. Da ist der Durchschnitt bei 40.
Was muss denn so ein Wanderweg mitbringen, damit er die Kriterien eines Premium- oder Prädikat-Wanderweges erfüllt?
Der qualitätsfähig wanderbares Deutschland, der verlangt im Grunde genommen 9 Kernkriterien, die immer auch durchgehalten werden müssen zu 100%. Das heißt also, gerade die nutzerfreundliche Markierung, die muss wirklich zu 100% stimmen, damit das Wandererlebnis extrem hoch ist, dass man sich unterhalten kann und nicht das Gefühl hat, unterwegs verloren gegangen zu sein. Man muss immer ein Markierungszeichen auf Sicht haben. Dann ist natürlich wichtig, dass der Weg sehr abwechslungsreich gestaltet ist, dass er wenig schlecht begehbare Passagen hat. Das kann natürlich mal passieren, aber ansonsten soll er einen hohen Anteil von Naturbelassenheit auch haben, Anteil von Pfaden. Natürlich ist es nicht immer schön, nur hintereinander laufen zu müssen, aber mal zwischendurch einfach mit sich und der Natur auf einem schmalen Pfad zusammen zu sein. Das ist besonders schön.
Herr Sänger, Sie schreiben über das, was Sie erwandern. Wo sind Sie im Moment unterwegs?
Ich bin zurzeit vor allem in Deutschland unterwegs, in den, ich sag mal, eher unbekannten Regionen. Also den Harz kennt jeder, den Bayerischen Wald kennt sicherlich auch jeder. Was viele vielleicht nicht kennen oder nur die wenigsten, ist der Bergwinkel, das Eichsfeld, vielleicht die Hessische Bergstraße. Und in solchen Regionen bin ich zurzeit unterwegs und versuche auch so ein bisschen mal zu entdecken, was Deutschland halt abseits von den großen Wanderdestinationen eben noch zu bieten hat. An Wandermöglichkeiten, an schönen Landschaften, an freundlichen und herzlichen Menschen, einfach so das Land einfach ein bisschen besser kennenzulernen. Da bin ich zurzeit dran.
Wie lösen Sie für sich den Konflikt? Weil Sie schreiben ja über das, was Sie Schönes entdeckt haben. Und dann ist es ja immer so wie mit diesen Geheimtipps. Wenn da 10.000 Leute nachlesen, dann ist es vorbei mit dem Geheimtipp. Wie lösen Sie diesen Konflikt für sich?
Also wäre natürlich erstmal schön, wenn ich so eine Reichweite hätte, dass dann gleich die Heerscharen über diese Region herfallen würden. An sich ist das aber natürlich absolut ein Konflikt. Also gerade die schönen Regionen, die erlebnisreichen Regionen, die gut vermarkteten Regionen natürlich auch, sind oft überlaufen. Dadurch muss ich aber eben auch ausweichen auf diese unbekannten Regionen. Ich glaube, Deutschland ist so groß und so vielfältig, dass man immer wieder Regionen findet und Wanderwege findet, die eben nicht überlaufen sind, die, wo man auch seine Ruhe hat, diese Einsamkeit, die ein Wanderer ja auch zum Teil sucht, die man dort vorfindet. Und ich glaube, das ist so eine Art oder einen Weg, diesem Konflikt aus dem Weg zu gehen, einfach ja unbekannte Regionen, unbekannte Wanderwege zu suchen und dann auch zu entdecken.
Sie gehen, wandern und laufen ja wirklich viel. Wie viele Schuhe verschleißen Sie so im Jahr oder über die Strecke?
Es sind tatsächlich nicht viele. Also ich würde sagen, Wanderschuhe sind heutzutage wirklich auf einem ganz, ganz hohen Niveau. Egal welcher Hersteller, von den großen Herstellern, ich glaube, die tun sich qualitativ nicht viel. Dementsprechend, ich habe zu Hause gerade 2 Paar Schuhe, die halten jetzt auch schon ein paar Jahre und ich glaube, die halten auch noch weiter. Ist auch natürlich immer so eine Frage der Pflege, der Wartung dieser ganzen Ausrüstung, ist natürlich auch so ein Nachhaltigkeitsgedanke, zu dem wir vielleicht gleich noch kommen. Mhm. Und wenn man sich gut um diese Schuhe kümmert, um sein Werkzeug kümmert, was ja im Endeffekt mein Hauptwerkzeug ist als Wanderer, dann halten die doch echt lange.
Wer sich für die große Wanderung ausstatten möchte, muss sich inzwischen ausführlich beraten lassen, denn die Auswahl ist zu groß. Die Auswahl an Fachgeschäften aber auch. Die großen Ketten wie Globetrotter, Decathlon, Karstadt Sport oder Sportcheck fehlen in keiner großen deutschen Stadt. Und so habe ich mich mit Christian Schung, Fachverkäufer bei Sportcheck in Köln, beim Blick auf eine Wand voller Wanderschuhe beraten lassen. Welcher Schuh für welches Gelände?
Also wir haben hier vom Prinzip her 3 verschiedene Arten oder 3 verschiedene Kategorien an Schuhen. Es beziffert sich in A, B und C Kategorie. A Kategorie ist eine ganz, ganz leichte Kategorie, ist quasi ein klassischer Halbschuh. Wenn Sie eher bei uns in den heimischen Gefilden, Eifel, auf befestigten Wegen unterwegs sind, dann kann man da einen ganz guten Halbschuh tragen. B Kategorie ist einfach nochmal ein bisschen stärker, ein bisschen kräftiger aufgearbeitet. Das ist meistens auch schon im Stiefelsegment, wo ich einfach am Sprunggelenk ein bisschen mehr Halt bekomme, wo ich auch eine deutlich festere, kompaktere Sohle habe, die mir einfach mehr Halt und Stabilität sorgt. Und dann eine C-Kategorie, wenn ich halt eben wirklich hochalpin unterwegs bin mit Klettersteige etc., dann wirklich einen sehr, sehr massiven Schuh, der natürlich jetzt vom Komfort her nicht unbedingt der komfortabelste Schuh auf dem Markt ist, aber da sind natürlich andere Attribute von einem Schuh gefragt, als dass ich den weichesten Schuh habe.
Es wird ja manchmal behauptet, dass man so einen Wanderschuh einlaufen muss. Würden Sie dem zustimmen?
Jein. Also ich denke mal, in der leichten Kategorie A, für meinen Geschmack nein, kann ich den Schuh eigentlich sofort anziehen und loslaufen. Bei der B-Kategorie gibt es natürlich auch da schon mal ein bisschen festere Modelle, wo es ab da für meinen Geschmack schon Sinn macht, den Schuh schon mal vorher mal in den heimischen Gefilden auf gerader Strecke mal ein bisschen mal einzulaufen. Dass wenn ich jetzt zum Beispiel einen vollwertigen Lederschuh habe, das Material arbeitet auch nochmal relativ stark nach, dass ich einfach, wenn ich dann meine Reise oder mein Urlaub beginne, dass ich dann wirklich einen Schuh habe, der mir wirklich im Vorfeld sauber sitzt.
Aber wenn es drückt, dann wird es in der Regel nicht besser, oder?
Ganz, ganz selten. Man kann natürlich immer mal Glück haben, dass eine Druckstelle mal verschwindet. Allerdings würde ich da bei B oder beziehungsweise bei C-Kategorie, wenn er wirklich massiv drückt, dann würde ich dann auch eher vom Kauf absehen, weil die Gefahr ist unfassbar groß, dass dieser punktuelle Druck oder allgemein die Druckstelle nicht zurückgeht. Und wenn ich dann mitten in den Alpen drin stehe und stelle fest, okay, der Schuh passt mir nicht so toll, dann habe ich echt ein Problem.
Was würden Sie raten? Der Vorlederschuh ist für welches Gelände oder für welche Hitze und der Membranschuh für welches Gelände?
Es ist natürlich immer so ein bisschen Geschmackssache. Also ich tue mir da mal schwer zu sagen, was speziell nur für den Bereich gearbeitet ist. Also ich finde, für meinen Geschmack ist es immer so, wenn ich einen Lederschuh habe, habe ich ein sehr, sehr angenehmes Klima an meinem Fuß, weil die Atmungsaktivität von dem Schuh sehr, sehr hoch ist. Er ist natürlich in der Regel vom Eigengewicht ein bisschen schwerer, weil Meshmaterialien in Verbindung mit Membranen schon ein bisschen leichter sind. Aber der Komfort, den mir der Schuh zurückspielt, ist schon ja, nicht zu verachten. Bedarf natürlich immer ein bisschen mehr Pflege in Lederschuh, weil wenn ich ein Leder eben nicht pflege, dann wird es relativ hart, dann wird es brüchig, dann wird es rissig. Dann ist es auch mit der Wasserdichtigkeit wirklich nicht mehr so weit hergeholt. Was natürlich nicht heißt, dass ich einen Schuh mit einer Membrane nicht pflegen sollte. Auch der braucht einfach mal ein spezielles Material, dass das Wasser abhielen kann, dass sich der Schuh nicht voller Wasser zieht und damit die Atmungsaktivität leidet.
Die Schuhe sind das eine. Wenn wir ein bisschen höher schauen, sind wir beim Rucksack. Worauf soll ich denn bei der Passform achten?
Es ist halt eben extremst wichtig, dass ich dann mein Gewicht, was ich mit mir trage, sauber verteile. Je größer der Rucksack vom Litervolumen ist, desto wichtiger wird dieser Aspekt. Bei Tagesrucksäcken ist selbstverständlich auch die Passform eine sehr, sehr wichtige Geschichte, aber bei einem 50, 60 Liter Rucksack sprechen wir nochmal von ganz anderen Kilos, die ich mit mir tragen muss. Von daher ist es wichtig, dass er wirklich mir am Rücken sehr, sehr sauber anliegt, dass meine Hüftflosse sauber meine Hüfte umschließen kann, weil ein Knochen kann immer ein bisschen mehr tragen als die Muskulatur. Von daher macht da ein ausgiebiger Test immer im Fachhandel sehr, sehr viel Sinn, auch dann wirklich mit Gewichten beladen lassen, um halt eben einfach so nah wie möglich zu simulieren, wenn ich mit dem Rucksack unterwegs bin, wie gut ist die Gewichtsverteilung während meines Sports oder während meines Wanderns, dass ich meine schweren Sachen sehr, sehr nah an meinen Körper trage, denn auch da, je näher ich schwere Sachen an meinem Körper trage, desto einfacher, als in Anführungszeichen, ist für mich, diese Last zu bewältigen.
Es gibt ja Rucksäcke, die haben so eine gewisse Stange, sodass der nicht so nah am Rücken liegt, und dann gibt es Rucksäcke, die eben genau ganz geschmeidig am Rücken liegen. Was ist für welche Situation besser?
Man hat tendenziell bei etwas kleineren Rucksäcken, hat man dann in der Tat eher ein Netzrücken, was mit dem weitläufigen Gestänge versehen ist, was einfach den Vorteil hat, dass die Luftzirkulation am Rücken deutlich zunimmt. Bei Rucksäcken ab 50, 55 Liter aufwärts wird man das vom Prinzip her nicht wirklich mehr wiederfinden, weil dann einfach dann der Abstand von Rucksack zu Körper zu groß ist. Von daher wäre es dann auch in dem Segment nicht mehr zu empfehlen.
Das heißt, man kippt hinten über, wenn man klettert, wenn der Rucksack so weit hinten sitzt, oder?
Ob überkippen ist, ist wahrscheinlich sehr spitz formuliert, aber es ist natürlich klar, je weiter der Rucksack weg ist, ist die Last ist weiter weg von meinem Körper. Es hat mein bekannter Bergsteiger ganz gut formuliert, der gesagt, wenn du im Oktoberfest auf den Wiesen stehst und du nimmst dir einen Maßkrug in die Hand und hältst ihn mit ausgestrecktem Arm weg, dann ist es sicherlich schwerer, das Gewicht zu halten, als wenn ich den Druck sehr, sehr nah am Körper trage.
Ich sprach mit Christian Schunk vom Sportcheck in Köln. Die Sache mit den Rucksäcken ist ja sehr speziell. Wenn man sich die mal anschaut, diese Wanderrucksäcke, die bestehen fast nur noch aus Riemen. Und ich glaube, man muss sich schon mal richtig erklären lassen, was man eigentlich wo und wie festzurrt, oder Herr Sänger?
Absolut. Also gerade die großen Rucksäcke, ich sag mal ab 45 Liter, haben so dermaßen viele Verstellriemen und nennt sich Lageverstellriemen, Kompressionsriemen, Hüftflossen, gibt es da alles Mögliche, was vielleicht für einen Laien erstmal etwas ist, womit er gar nichts anfangen kann. Da schadet es sich auf jeden Fall nicht, dass man sich mal von einem Fachmann das alles zeigen lässt, dass man in so ein Outdoor-Geschäft geht, am besten mit vollgepacktem Rucksack, und sich mal zeigen lässt, wie man den anständig einstellt, wie man den vor allem auch anständig packt. Also dass man zum Beispiel die schwere Ausrüstung immer nah am Körper haben sollte, um einfach einen besseren Schwerpunkt zu haben. Genau, und aber dass es auch sehr wichtig ist, dass man halt auch alle Riemen benutzt. Die hängen da nicht einfach nur so rum. Kompressionsriemen zum Beispiel sind eben dafür da, dass man das Packgewicht einfach nur ein bisschen komprimiert, dass man schönes, stabiles Etwas da auf dem Rücken trägt. Und ja, um solche Funktionen mal so richtig zu nutzen, muss man es, glaube ich, einmal einfach mal beigebracht bekommen oder einfach mal sehen, wie es funktioniert.
Was, glaube ich, einigen ungeübten Wanderern nicht ganz klar ist, dass sie ja das Gepäck, wenn sie mehrere Tage am Stück wandern, wirklich mittragen müssen. Wenn ich auf Hütten bin, bin ich manchmal erstaunt, was die alles mittragen, und habe auch ein ganz klein bisschen Mitleid. Herr Kubatschka, Sie lachen auch schon. Ich glaube, auch da gilt, weniger ist mehr. Ne? Also das ganze Entschleunigen und Reduzieren und Minimalismus, das lernt man eigentlich auf Hüttentouren in den Bergen doch besonders gut.
Ja, man erlebt das ja oft, wenn man jetzt so eine Weitwanderung macht, dann ist man ja oftmals mit den gleichen Leuten immer in der nächsten Hütte wieder, ja. Und dann sieht man, da beginnen die Leute mit einem relativ voluminösen, großen Rucksack, der sich auch schwer zumindest ansieht. Man sieht es den Leuten vielleicht an. Und über die Tage, über die Etappen verschwindet da dann immer wieder was. Das merkt man immer wieder. Und so gegen Ende ist das dann so das ideale Gewicht erreicht. Und alles, was man so an Ballast, was man gar nicht braucht, das ist dann irgendwo, lässt man sich irgendwie zurückschicken oder nach Hause schicken oder der Nächste kann es vielleicht brauchen. Man weiß es nicht. Also das kann man immer wieder beobachten, dass die Leute dann erst mal merken, was brauche ich überhaupt oder wie wenig brauche ich überhaupt, nur um draußen unterwegs zu sein, von Hütte zu Hütte.
Ich möchte da nochmal den Stab brechen für diese kleinen praktischen Waschtuben. Man braucht ja tatsächlich eigentlich nicht viel. Man braucht von allem etwas, also vielleicht eine warme Jacke. Man braucht Regenzeug, was eigentlich auch gleichzeitig noch Kälteschutz sein kann, wenn man die warme Jacke unter diesem Regenzeug trägt. Eine Regenhose ist vielleicht sinnvoll, vielleicht sogar Regengamaschen. Ich habe mich jetzt extra mal aus Anschauungszwecken falsch angezogen. Ich kann das mal kurz benennen. Also ich habe Unterwäsche aus Baumwolle, darüber ein sehr schickes Wandershirt. Das ist atmungsaktiv und trocknet sehr schnell. Da komme ich dann wieder auf diese wunderbaren Waschtuben, weil was man abends schnell wäscht, ist, wenn man so ein Funktionszeug hat, am nächsten Morgen in der Regel trocken. Selbst in kalten Hütten kann das funktionieren. Also Baumwolle, dann dieses schöne Membran und darüber Lamswolle. Ja, das kann nicht funktionieren. Das ist mir, ja, genau. Es ist in Schichten, aber da stimmt was nicht, Frau Dix, oder?
Genau. Also die Baumwollschicht, da würde ich Ihnen raten, dass Sie die besser daheim lassen. Ist natürlich Baumwolle an sich auch etwas schwerer im Gepäck. Sie haben sie sicherlich bei der letzten Übernachtung dann nicht mehr dabei. Es liegt irgendwo auf der Hütte, aber sollte direkt mit einem Funktionsshirt angefangen werden.
Sonst hat die Funktionsschicht darüber eigentlich keine Chance.
Genau. Die Weiterleitung ist einfach nicht gegeben.
Und die Baumwolle nimmt halt die Feuchtigkeit auf und hält sie auch und gibt sie nicht weiter. Ja. Ja, und sie quillt auch, sie wird noch undurchlässiger dadurch. Und dann hat man irgendwann mal, ob es nur ein Baumwollhemd oder ein Unterhemd ist, irgendwann mal so was Nasses am Körper, was sehr unangenehm ist. Gerade im Winter kann man sich da auch ganz böse erkälten oder irgendwelche kalten Stellen haben, wo man sich dann irgendwas zieht oder so. Das ist also sehr wichtig.
Ich glaube, selbst so nass geschwitzt im Sommer unterm Olivenbaum, wenn da so die nassen Klamotten am kleben, man sucht ja dann den Schatten, das kann auch schon schwierig werden. Ja. Falls Sie Fragen haben an den Empfängern draußen, dann rufen Sie uns gerne an unter 00800 44 64 44 64. Die Nummer ist europaweit gebührenfrei. Ich habe manchmal das Gefühl, ich habe ja auch vorhin genannt, dass in den Großstädten sehr, sehr viele der großen Ketten sind sehr präsent, dass diese Outdoor-Kleidung immer, ja, wie soll ich sagen, beliebter wird und auch immer schneller konsumiert wird. Und eigentlich ist es ein Widerspruch. Die Menschen lieben die Natur, tragen aber eigentlich relativ wenig recycelbares Material in die Natur. Was würden Sie denn sagen, was braucht man wirklich dringend und wo sollte man auch einfach mal sagen, ich brauche jetzt nicht die 6. atmungsaktive Wanderhose?
Vielleicht fange ich mal an. Also ich denke mal, es gibt eine bestimmte Basisausrüstung beim Wandern. Das ist ganz egal, ob ich im Flachland unterwegs bin, im Mittelgebirge oder im Hochgebirge. Das ist sicherlich ein gutes Schuhwerk, das ich auf jeden Fall brauche, mit einer guten rutschfesten Sohle, mit einem guten Profil. Da brauche ich auch ganz sicherlich einen guten Regenschutz. Das heißt Schutz vor Wind und Wetter, vor Nässe, vor Feuchtigkeit. Und vielleicht noch eine Wärmeschutz, also eine Wärmeschicht, die ich noch trage, also ein Schutz gegen Kälte. Das war es meiner Meinung nach eigentlich schon, was ich wirklich, wirklich brauche. Jetzt alles andere darüber hinaus geht vielleicht in Richtung Komfort. Also auch Funktionswäsche ist sehr unangenehm, wie Sie jetzt gerade auch tragen, eine Baumwollschicht zu tragen. Funktioniert dann das ganze Zwiebelprinzip, was man ja trägt, funktioniert dann natürlich nicht mehr. Ist es aber nicht wirklich meiner Meinung nach notwendig, wenn man wandern geht. Ist es natürlich deutlich angenehmer, aber entsprechend natürlich auch teurer. Und je mehr man Unnützes mit rumschleppt, je mehr man kauft, desto mehr belastet man im Endeffekt auch die Umwelt mit den ganzen Stoffen und Chemikalien, die zum Teil in diesen ganzen Ausrüstungsgegenständen stecken.
Frau Dix?
Also aus den Befragungen heraus ist es so, Schuhe, Rucksack, Jacke, Hose, das sind so wirklich die Top-Seller, egal in welchem Laden man auch sich ausstattet, ob es in kleinen mittelständischen Betrieben auf dem ländlichen Raum ist oder eben halt bei den großen Ketten. Das ist wirklich das, was auch die Menschen am ehesten nachfragen. Und danach ist das wirklich, wie schon Herr Sanger sagte, das Komfort oder der Spezialist, der geht dann vielleicht nochmal ein Stück weit, wenn er in die Alpen geht, auf Minimierung von Grammzahlen beispielsweise. Aber ich denke, die Basisausstattung muss stimmen.
Was brauche ich denn, wenn ich auf eine längere Hüttentour in den Bergen gehe, Herr Kubatschka?
Ja, bei einer Hüttentour brauche ich natürlich auch noch für die Übernachtung etwas. Ja, also ein möglichst kleines Waschzeug. Also wir haben es früher sogar so gemacht beim Klettern oder Hochtouren gehen, dass wir die Zahnbürsten abgesägt haben, um jedes Gramm zu sparen. Beim Wandern braucht man das vielleicht nicht, weil man da nicht so viel Ausrüstung dabei hat. Aber man braucht einen Hüttenschlafsack. Also für die Alpenvereinshütten braucht man einen Hüttenschlafsack zum Übernachten. Natürlich auch noch eventuell trockene Wechselwäsche für die Hütte. damit, wenn man also am Tag geschwitzt hat oder nass geworden ist, dass man sich also auch trocken dann in den Aufenthaltsraum setzen kann und dann nicht frieren muss. Das ist also auch noch eine ganz wichtige Sache.
Nehmen Sie so kleine Helfer mit wie Gummis oder Kabelbinder, falls doch mal eine Sohle abfällt, was ja passieren kann?
Auf jeden Fall. Mhm. Tape nimmt man auch mit natürlich. Das kann man einmal zum Blasenflicken nehmen und auch zum Schuhflicken. Also das ist auch ein wichtiger Punkt. Also, aber Kabelbinder funktionieren auch hervorragend.
Was ist mit Schuhpflege? Wenn man lange Zeit durch Nasses geht, nehmen Sie auch noch Schuhfett mit?
Nein. Das pflegt man vorher, man bereitet sich vorher vor und dann sollte es eigentlich wieder in der Wanderung halten. Also wenn man jetzt 4 oder 6 Wochen unterwegs ist, dann kann man das überlegen. Aber dann kauft man sich eher lieber was vor Ort und pflegt dann. Aber man muss es nicht immer mitschleppen.
Ab wann sind Stöcke sinnvoll?
Wenn man größere Höhenmetermengen also absteigen muss. Beim Aufsteigen kann man sie auch nutzen, da kann man so unterstützen natürlich. Aber hauptsächlich für den Abstieg sind sie wichtig. Also ich sag mal so, bei manchen, das hängt natürlich immer von den einzelnen Menschen ab. Also ich beginne schon so ab 500 Metern Stöcke zu nehmen, weil meine Knie nicht mehr so die besten sind. Aber ab größeren Mengen, also 1000 Höhe, sollte man es auf jeden Fall mit einplanen. Denn man tut Knien, die die ganze Last dann tragen muss, tonnenweise über tausende von Schritten, eben wirklich was Gutes.
Wie machen Sie das, Herr Sänger, wenn Sie Strecke machen und nicht unbedingt Höhenmeter? Nehmen Sie Stöcke mit?
Ich nutze das tatsächlich auch nur für die Bewältigung von Höhenmetern. So auf gerader Fläche, auf Flachlandstrecken und zum Beispiel finde ich das sogar eher störend. Aber gerade wenn es steil hinaufgeht, kann ich auch ein bisschen mit meinen Armen noch mitarbeiten. Wenn es steil hinabgeht, kann ich meine Knie entlasten. Das ist wirklich ein sehr, sehr hilfreiches Werkzeug für mich. Man sollte nur halt ein bisschen aufpassen, dass man es vielleicht nicht nur benutzt, weil irgendwann heißt es zumindest, verlernt man so ein bisschen auch die Balancefähigkeit des Körpers, ohne Stöcke zu haben. Weil zum Beispiel, wenn ich über ein bloßes Blockgestein laufe, dann sind die Stöcke eher oder oftmals hinderlich. Dann kann es sein, wenn ich jetzt wirklich tagelang und wochenlang nur mit Stöcken laufe, dass ich dann leichte Probleme bekomme, dann die Balance dann noch zu halten. Deswegen auch immer mal wieder Strecken einbauen, wo man ohne Stöcke geht und wieder mit und da so ein bisschen variieren.
Dem Wanderer wird ja zumindest in Deutschland ziemlich geholfen. Sie sagten gerade, Frau Dix, die ausgezeichneten Wege, die prämierten Wege, da ist eigentlich immer ein Zeichen auf Sicht. Das ist ja auch schön zum Laufen. Man kann also quatschen oder in die Landschaft schauen und muss sich nicht kümmern. In den Bergen sollte man sich kümmern. Es gibt zwar viele Apps, die das inzwischen auch schon für einen erledigen, aber wenn ich mich jetzt doch mal orientieren muss oder ich habe sogar Nebel in den Bergen, was sind meine Chancen? Haben Sie einen Kompass dabei, Herr Kubatschka?
Kompass hängt immer vom Gelände drauf an. Ja, also wenn ich auf eine Hütte aufsteige, dann sind die Wege so gut in der Regel, dass ich das nicht brauche. Ja, aber wenn ich jetzt im Bereich oder im Gebiet bin, wo ich also schon eher ins Weglosere oder in Wegspuren unterwegs bin, dann muss ich es auf jeden Fall dabei haben, um mich orientieren zu können. Mhm. Man kann sich nicht ganz auf die Apps verlassen. Mittlerweile sind sie sehr gut geworden, auch die Smartphones. Und die GPS-Geräte sind sehr gut geworden, aber man kann natürlich bei schlechtem Wetter da auch schon Einschränkungen haben und Abweichungen, Ungenauigkeiten haben, die einen dann in Bedrulle bringen können. Eine Karte und ein Kompass ist auf jeden Fall wichtig.
Mhm. Frau Dix, was raten Sie?
Ja, ich unterstreiche auf jeden Fall Karten. Immer nach wie vor sagt man ja, digital löst Print ab, aber im Bereich der Wanderkarten kann man das überhaupt nicht wahrnehmen, denn es ist wichtig, weil auch nicht überall natürlich die Abdeckung gegeben ist, was die Erreichbarkeit anbelangt. Ansonsten ist, was die Orientierung anbelangt, ganz beliebt und ganz weit vorne stehend immer an den Kreuzungen der Wegweiser. Das ist wirklich etwas, was die Gäste in Deutschland auch erwarten. Und ich glaube, da sind wir auch ganz, ganz perfekt aufgestellt, weil wirklich die Wegweisung an den entsprechenden Gabelungen, die ist gewährleistet. Und die Markierung, wie gesagt, auf den ein oder anderen Wegen mal nicht immer so gut, aber doch durchgängig sehr zufriedenstellend.
Mhm. Wir haben einen Hörer in der Leitung, der auch viel wandert, aber wohl etwas abseits der Wege. Guten Tag.
Hallo.
Von wo aus rufen Sie uns an?
Aus Kassel.
Aus Kassel mit einer Mobilnummer, wie ich höre.
Ja.
Was ist denn der Grund Ihres Anrufes? Schweigen im Walde oder zumindest in der Leitung, weil es keine Leitung ist, sondern nur Mobiltelefon. Dann machen wir mal weiter. Ich habe mich im Vorgespräch mit Ihnen, Herr Sänger, kurz darüber unterhalten, wie es ist, wenn man eigentlich die Stille der Wälder sucht oder die Ruhe der Berge. Und es wird manchmal sehr schwierig. Also zumindest an Wochenenden, aber auch in den Stoßzeiten im September in den Bergen kann man eigentlich gar nicht mehr so gut eine Hütte vorbuchen. Also man sollte eine Hütte buchen, was aber immer schwieriger wird, weil die Wetterbedingungen auch immer unbeständiger und schwerer einzuschätzen sind und weil es auch immer voller wird. Wie kommt man aus diesem Dilemma?
Absolut, das ist eine sehr schwierige Frage. Berge, Hütten, auch das Wandern an sich wird immer beliebter, dementsprechend werden die Wege voller. Generell, wenn man es denn zeitlich kann, sollte man natürlich unter der Woche wandern. Am besten das Wochenende meiden, die schönen Wettertage meiden. Ich meine, viele Wanderer lieben ja auch ein bisschen schlecht Wetter, also muss jetzt nicht der Dauerregen sein, aber wenn es mal ein bisschen bewölkt ist, neblig, bisschen Graupel etc., dann ist das ja auch irgendwo eine schöne Stimmung und vielleicht sollte man auf solche Tage dann auch gezielt ausweichen. Was die langfristige Planung angeht, hat man im Endeffekt keine Chance. Also ich kann das Wetter, wenn ich jetzt das Wetter für den September vorhersagen würde, das könnte ich natürlich nicht machen. Deswegen ist man ein Stück weit auch auf Spontanität und Flexibilität angewiesen. Klar, Hütten muss man vorher abbuchen. Mittlerweile sind die so voll zum Teil, vor allem in der Hochsaison, dass man da sonst gar keine Chance mehr hat. Ansonsten die Jahreszeiten, also auf die Nebensaison ausweichen, ist vielleicht noch eine Art Kompromiss, auch wenn man da dann natürlich mit anderen Risiken, gerade im Hochgebirge rechnen muss, mit zum Beispiel im Herbst mit plötzlichem Wintereinbruch oder im Frühling noch mit Resten von Schneefeldern etc., also dass man da immer so eine Art Kompromiss auch aus den Möglichkeiten, die man hat, finden muss und eben dem Wandererlebnis der Einsamkeit, die man sucht.
Wenn wir uns abseits der Wege bewegen, müssen wir vielleicht auch einen Blick schärfen, wo wir uns bewegen. Also wenn es Moorgebiete sind oder andere empfindliche Ökosysteme.
Ja, also man muss erstmal unterscheiden, was heißt abseits der Wege. Es gibt ja die ausgeschilderten Wanderwege, ja, und es gibt natürlich auch noch im Wald oder im Gebirge Wege, ja. Die sind natürlich auch begehbar, die darf man begehen. Und natürlich muss unterscheiden, ob ich jetzt Wege verlasse und querfeldein gehe, ja. Das ist natürlich hier im Raum bei uns, also in der Eifel und im Bergischen Land. Da gibt es natürlich auch Besitzerrechte, die man nicht verletzen darf. Ja, natürlich Naturschutzgebiete, da sollte man auf den Wegen bleiben, damit man eben nichts kaputt trampelt oder die Tiere nicht stört, ganz klar. Ansonsten sind natürlich Wege zunächst mal frei begehbar, Wege, die vorhanden sind. Natürlich hat man, wenn man jetzt außerhalb der ausgeschilderten Wanderwege, natürlich wiederum das Problem der Orientierung. Da muss man sehen, wie man sich da drauf einstellt und wie man eben die Tour dann plant. Ja? Mhm. Also da muss man eben dann genau gucken, wie man sich vorbereitet.
Ja, und ich denke, es ist auch ganz, ganz wichtig, je attraktiver die Wanderwege angelegt sind, desto weniger ist der Drang, einfach auch in die Natur zu gehen. Und deswegen ist auch jeder Wanderweg, der eben halt entsprechend markiert ist, auch eine hervorragende Besucherlenkung. Denn das ist ja schon etwas, was auch gerne wahrgenommen wird, dass man schöne Wege erleben kann und dabei trotzdem die Landschaft an sich, also den Wechsel der Landschaftsformen beispielsweise, ob es ein Moor ist, das reicht ja auch, wenn wir das von rechts und links einfach wahrnehmen. Aber man muss ja nicht durch das Moor entsprechend laufen oder auch die Narzissenwiesen beispielsweise im Frühjahr, die müssen nicht durchquert werden, sondern man kann sie auch von der Seite wahrnehmen. Das sind alles natürlich wichtige Aufgaben, auch an die Wegeführung, dass man da sehr attraktiv auch vorgeht.
Wir haben es gerade mal ganz kurz angesprochen, Sie, Herr Sänger, dass es inzwischen auch etwas unsicherer wird. Der Klimawandel ist natürlich in den Extremen viel deutlicher zu spüren. Wir merken es in der Fläche bei den Wäldern, die oft sehr viel trockener sind, wo es wirklich sehr wichtig ist, darauf zu achten, kein Feuer zu schüren und auch nicht zu grillen und auch keine Glasscherben liegen zu lassen, die irgendwie auch durch das Prisma, das sie bilden, vielleicht für ein Feuer unter dem Glas sorgen könnten. Aber in den Bergen wird es auch zunehmend gefährlich für Wanderer, weil es noch schneller zu Gewitter kommen kann und weil der Permafrostboden inzwischen halt an einigen Stellen auftaucht. Also die Gletscher zurückgehen, das ist klar. Aber wie bereiten Sie sich vor? Wie versuchen Sie dem zu entgehen, dass Sie plötzlich mit dem ganzen Hang nach unten stürzen?
Da kann man sich nicht groß drauf vorbereiten. Also natürlich in den Bergen, Hochgebirge haben ja die einzelnen DAV und ÖAV und SRC und so weiter Sektionen ihre Arbeitsgebiete. Also wir haben unseres zum Beispiel im Oberinntal, oberhalb von Serfaus in der Samnauen-Gruppe. Und wir beobachten natürlich auch. Wir haben Wegewarte, die also unterwegs sind, die Wege wieder reparieren und instand halten. Und die beobachten natürlich auch Bei jeder Tour kann man Bedingungen in elektronischen Systemen aufzeichnen und so weiter. Wenn sich da irgendwelche Spalten bilden, irgendetwas beobachtet wird, dann wird das natürlich auch weitergegeben. Ja? Aber man steckt natürlich, wenn man unten auf dem Wanderweg an einem Hang entlang geht, nicht drin, was oben am Berg passiert. Und deswegen sind halt die Berge immer ein Risikobereich. Es gibt kein Nullrisiko. Insofern muss man halt auch immer drauf gucken. Und wenn man eben hört, dass ein Steinschlag ist, dann muss man sich entsprechend auch verhalten. Ja, also da kann man sich nicht darauf vorbereiten, sondern da muss man reagieren. Und wenn man natürlich schaut, sagt man, okay, gerade jetzt bei Schneefällen oder so, da kann man natürlich auch beim Hüttenwirt vorher fragen, wie ist denn jetzt die nächste Streckenabschnitt? Ja, gibt es vielleicht einen leichteren Abschnitt, den ich gehen kann, wenn oben eben schlechte Bedingungen herrschen. Oder wenn ich weiß, es kommt ein Gewitter rein, dann werde ich nicht eine Grattour machen, wo ich den Blitzschlag ausgesetzt bin. Da muss man sich eben auch mit ein bisschen Erfahrung, was man natürlich auch lernen kann, eben darauf einstellen.
Nehmen wir mal an, Sie haben all das berücksichtigt, also den Hüttenwirt gefragt, sich das Gelände vorher angeschaut und geraten trotzdem in Gewitter, was ja im Sommer relativ schnell passieren kann. Wie verhalte ich mich denn dann? Also ich bin sozusagen der höchste Punkt, es sind keine Bäume mehr da, ich bin also oberhalb der Baumgrenze und ist trostlos und oft kann man es ja nicht kommen sehen, weil rechts ist eine Bergwand und links ist eine Bergwand und plötzlich bin ich mittendrin. Wie kann ich mich denn dann noch schützen?
Natürlich laufendes Wetter beobachten, ganz wichtig. Ein Gewitter kommt nicht so ganz ohne Vorboten. Mhm. Auch das kann man natürlich lernen bei Kursen zum Beispiel bei uns. Und wenn man dann weiß, okay, jetzt kommt ein Gewitter, dann muss man eben schauen, dass man eben nicht mehr der höchste Punkt ist, dass man sich möglichst nach unten begibt. Ja, natürlich gefahrlos nach unten begibt. Und wenn es dann wirklich ganz dick kommt, dann sollte man sich eben hinsetzen, die Füße anziehen. Also es geht also darum, diese sogenannte Schrittspannung. Man darf halt keine Extremitäten am Boden haben, die weit auseinander sind. Mhm. Ja, zum Beispiel, wenn man es vergleicht bei Vieh, also bei Rindviechern, die ja bei Gewitter oftmals zu Tode kommen, weil die haben einen großen Abstand zwischen den Beinen und da kann eben diese Spannung über den Körper laufen. Deswegen sollte man sich hinsetzen am Boden, die Füße anziehen, damit man eben möglichst eine geringe Spannungsaufnahme sozusagen hat über den Abstand. Und dann kann man im Endeffekt nur abwarten. Wenn man irgendwo einen Unterstand hat, dann kann das natürlich auch sehr hilfreicher sein. Also ich meine jetzt einen Unterstand, eine Höhle oder einen Überhang. Ja. Aber auch da muss man natürlich aufpassen, dass das ein sicherer Unterstand ist. Das kann helfen.
Ja. Sie haben mich gerade noch auf eine Idee gebracht. Der Alpenverein, habe ich gesehen, hat ein Video herausgegeben, wo es darum geht, wie man Rindviecher begegnet, ja. Die natürlich bevorzugt auf dem einzigen kleinen schmalen Grat stehen, wo man auch dran vorbei möchte. Und
ja, am das schmalen geht schon Grat mal nicht. Also ja, da gibt es weniger. Also die wollen schon die stehen schon auf einer Alm. Das kann auch mal ein schmaler Pfad sein und so. Das ist richtig. Aber am Grat ist es seltener.
Aber ich muss ja an ihnen vorbei. Ja. Das geht immer öfter schief. Was machen die Leute falsch?
Ja, ich denke, die Leute machen das falsch, dass sie denken, eine Weide, Rindviecher, die im Endeffekt draußen auf der Weide sind, dass das ein Streichelzoo ist. Und dass man da ein Selfie mitmachen muss und dass man die unbedingt kuscheln muss. Und ich denke, das ist ein falsches Verhalten. Ja, oftmals passieren natürlich auch Unfälle, wenn Hunde dabei sind. Mhm. Ja, der Hund ist ein wird also von einer Kuh als Raubtier immer noch wahrgenommen. Die können das nicht unterscheiden.
Das hat der Wolf, ne?
Ja, das ist halt der Wolf im Endeffekt, das ist noch abgespeichert und ich denke, da ist es ganz wichtig, dass man sich eben richtig verhält, wie man damit umgeht und das sollte man sich auch schon vorher Gedanken darüber machen, wenn man gerade mit Hund unterwegs ist.
Wenn jetzt die Kuh missgelaunt ist, weil es irgendwie lange geregnet hat und sie kommt relativ stürmisch auf mich zu, was tue ich dann?
Ausweichen. Mhm. Ja, also ganz klar, wenn man merkt, sie kommt auf einen zu, dann sollte man sich eben rückwärts zurückziehen. Man sollte den Blickkontakt halten, damit man weiß, wie verhält es sich die denn. Ja, und in dieser Broschüre und in diesem Video sind natürlich auch, das kann man jetzt nicht alles so im Radio zeigen, aber es gibt eben auch Verhaltensregeln, wo man merkt, aha, die Kuh ist jetzt erregt oder sie ist genervt oder dann sollte man also das Weite suchen. Wenn sie ruhig vor sich hingrast, dann kann man halt einen gewissen Abstand halten und drumherum gehen. Mhm.
Herr Sänger, Sie haben das Buch geschrieben, 111 Gründe wandern zu gehen. Sie haben extra nicht 112, das wäre dann die 112 geschrieben oder getitelt. Dennoch haben Sie in Ihrem Buch einen kleinen Abschnitt oder ein kleines Kapitel auch den Gefahren beim Wandern gewidmet. Ich möchte jetzt hier auch keine Katastrophensendung machen, aber dennoch wäre es ja ganz gut, ein bisschen vorbereitet zu sein.
Absolut.
Was würden Sie denn so als vermeidbare Gefahr ein?
Also generell gehört das Wandern natürlich zu einer eher ungefährlichen Sportart oder ich nenne es mal Freizeitbeschäftigung. Es gibt sie aber doch halt die kleinen, aber feinen Gefahren, denen man sich sicherlich auch entgegenstellen muss oder auf die man sich vorbereiten kann. Da sind natürlich im Hochgebirge gerade schnelle Wetterumschwünge, das heißt Wetter beobachten, das richtige Verhalten bei Gewitter, das richtige Verhalten bei Steinschlägen oder in Steinschlag-Regionen schnell durchqueren zum Beispiel. Mangelhafte Ausrüstung ist ein großes Thema. Also nicht am falschen Ende sparen, guten Regenschutz, gute Schuhe immer dabei haben. Die Verletzung ist natürlich ein klassisches oder eine klassische Gefahr. Das heißt, immer konzentriert bleiben, auf die Schritte achten, trittsicher bleiben, Erste-Hilfe-Pakete natürlich immer dabei haben im Rucksack. Da reichen ganz kleine für die Rucksackdeckeltasche zum Beispiel. Das Handy immer dabei haben für einen Notruf. Immer konzentriert bleiben, das vor allem, weil vor allem auf der zweiten Hälfte einer Wanderung passieren die schlimmen Unfälle, wenn die Leute unkonzentriert sind, wenn sie euphorisch sind, weil der Gipfel bestiegen wurde, weil das Ziel erreicht wurde, gerade dann passieren die meisten Unfälle. Das muss man sich dann einfach immer im Gedächtnis behalten, jetzt noch aufpassen, wir sind noch nicht da, es ist bisher erstmal nur die Hälfte der Strecke geschafft und immer achtsam bleiben.
Vielleicht sollte man dann auch vorher mal gucken, welche Kondition habe ich und wie sieht der Weg aus. Ne? Weil man muss ja in der Tat noch zurück und wenn es dann bergab geht, ist die Verletzungsgefahr, wenn man so vor sich hin trottet, ja besonders hoch, oder Frau Dix?
Ja, auf jeden Fall. Die Wegeplanung sollte von Anfang bis Ende durchgezogen werden, im Grunde genommen. Weil der Aufstieg ist vielleicht, meistens ist es ja irgendwo ein Sehnsuchtsort, den man erreichen möchte am Ende oder wenn man umkehren möchte. Das ist aber eben halt meist die Hälfte der Wanderung. Deswegen ist es schon richtig, einmal auch bis zu Ende zu denken und gleichzeitig natürlich auch den Stopp zur richtigen Zeit, also das Picknick beispielsweise oder eben halt die Pause auch zur richtigen Zeit einplanen muss, damit auch entsprechend Kräfte wieder, die man vorher verbraucht hat, auch entsprechend wieder nachgelegt werden können. Man muss immer genügend zu trinken dabei haben. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig bei längeren Touren unter 2 Litern, wenn kein Wasser beispielsweise wie in den Alpen auch mal von einer Quelle abzuzapfen sind. Im Mittelgebirge sollte man wirklich reichlich Getränk auch mithaben. Oder man hat natürlich wunderbare Einkehrmöglichkeiten, was natürlich nochmal die beste Planung ist. Das erleichtert auch letztendlich
die Motivation.
Die Motivation sowieso, insbesondere wenn Kinder mit unterwegs sind. Aber letztendlich ist es natürlich dann auch wichtig, dann braucht man nicht so viel an Flüssigkeit im Rucksack zu haben, dann erleichtert das auch wieder das Gepäck. Also die Wegeplanung ist das A und O und dabei sind natürlich auch wichtig, die feinen, schönen Momente einfach zu berücksichtigen und denen auch Zeit zu geben. Also nicht nur auf Strecke machen, sondern eben halt wirklich das Genießen des Tages, damit auch der Entschleunigungsfaktor hoch ist, immer mit einbedenken.
Ein neuer Aspekt der Naturerfahrung ist das Waldbaden, so eine Art entschleunigtes Wandern. Doch es ist noch mehr, wie mir Andrea Lützenkirchen erklärte. Sie ist Wander- und Naturführerin mit der Zusatzausbildung Waldbademeisterin. Was unterscheidet Wandern vom Waldbaden?
Der allergrößte Unterschied liegt in der Geschwindigkeit. Also wenn wir beim Wandern, ja, jeder kennt ja Wandern, circa 4 bis 5 Stundenkilometer zurücklegen, bewegen wir uns beim Waldbaden sehr langsam durch die Landschaft. Also wir haben ja auch kein Ziel, wir bewegen uns absichtslos durch die Natur, machen Übungen und bewegen uns vielleicht in einer Stunde 1 Kilometer.
Was sind das für Übungen?
Es sind vor allem Übungen, die Sinne anregen. Zum Beispiel, wir laufen mal rückwärts 100 Meter. Oder ich bitte meine Kursteilnehmerinnen, sich einen Baum auszusuchen, sich diesem Baum langsam zu nähern und ihn dann zu erkunden. Also das geht über das Fühlen, über das Riechen, vielleicht sogar über das Schmecken, wer mag, natürlich auch über das Sehen. Und das Tolle ist, die Erfahrung ist was ganz anderes, einen Baum nur zu sehen und auch nur mal kurz zu berühren oder sich mal intensiv mit dem Baum zu beschäftigen. Man gewinnt ein ganz anderes Verhältnis zu diesem Lebewesen, zu der Stärke des Baumes, auch zu seiner Lebendigkeit.
Haben Sie den Eindruck, dass wir als Menschen einer Großstadt oder als Menschen in einer Industrienation den Kontakt zur Natur verloren haben und das mit dieser Langsamkeit, mit diesem langsamen Gehen durch die Natur wieder neu lernen müssen?
Ja, das ist so. Ich möchte es jetzt nicht pauschalisieren, aber ich glaube, der Bedarf, der ist schon sehr hoch, dass wir uns wieder ein bisschen rückkoppeln. Wir leben sehr schnell, da sind wir wieder bei dem Thema Geschwindigkeit. Wir hetzen durch unseren Alltag, wir rennen durch die Straßen. Jede Fußgängerzone gibt ein Beispiel davon, aber Deshalb brauchen wir, um wieder zum Kontakt mit uns selbst zu kommen und um uns mit der Natur verbinden zu können, brauchen wir eine langsame Bewegung. Denn nur wenn wir auch ein bisschen langsam durch den Wald laufen, können wir wahrnehmen, können wir all die kleinen Dinge überhaupt sehen. Alles, was da auf dem Boden krabbelt, was sich in der Rindenspalte tut, was sich im Blätterdach tut, was wir fühlen, sehen, riechen, schmecken können, ja, wieder staunen können. Und dann ist es ja auch so, also es gibt ein ganz schönes Buch von einem koreanischen Mönch, der heißt Surim oder Sunim. Das heißt, nur wenn du langsam gehst, siehst du die schönen Dinge. Ja, und genauso ist es auch. So langsam, wieder langsam gehen und wir nehmen wieder wahr. Und gut ist dabei auch, dass wir dann aus unserem Gedankenkarussell herauskommen, weil die Wahrnehmung schaltet sich um.
Was sind so die Menschen, die von Ihrem Kursangebot angesprochen sind?
Ja, es sind doch viel mehr Frauen, die sich bisher davon angesprochen fühlen. Ich denke, die Tendenz wird aber auch steigen. Es ist wie beim Yoga, das sind auch meistens Frauen auf der Matte und die Männer kommen nach und nach, werden mitgezogen. Ja, ganz schön ist Waldbaden natürlich auch für Kinder. Also Kinder sind die geborenen Waldbadenden. Die brauchen da auch keine Anleitung dazu. Den gibt man, die suchen sich ein Steinchen und können sich ganz lange beschäftigen damit. Und insofern sind Kinder unsere besten Lehrmeister beim Waldbaden.
Ich war mit Andrea Lützenkirchen unterwegs. Sie ist Waldbademeisterin. Dieses entschleunigte Gehen, dieses bewusste Wahrnehmen von Natur, das ist gut für die Seele, aber Wandern und meinetwegen auch Waldbaden kann wohl noch eine Ecke mehr, Frau Dix, oder?
Ja, also Wandern ist natürlich per se schon mal die gesündeste Aktivität an sich, die man draußen sich selber gut tun kann. Denn was bei anderen Sportarten nicht der Fall ist, hier bestimme ich selber mein Schritttempo, meine Geschwindigkeit, ob ich alleine laufe oder in der Gruppe. Ich habe einfach, ich nehme etwas unter die Füße und bewege mich. Und dabei natürlich gleichzeitig tue ich etwas Gutes für die Gesundheit. Und das ist auch mit das Motiv überhaupt all der 50, 60 Millionen Menschen, die wirklich nach draußen gehen, etwas für die Gesundheit tun. Das Thema Entschleunigung ist sehr, sehr wichtig, aber auch gleichzeitig etwas für die Ausdauer zu tun, etwas für Selbstwertgefühl. Wenn ich eine Wanderung getätigt habe danach, wie wir eben schon hörten, ist es wirklich so, dass die Leute glücklicher sind. Sie fühlen sich wesentlich besser. Also 92% der Befragten sagen wirklich, ich fühle mich nach einer Wanderung besser als vor der Wanderung. Und das ist natürlich das Schönste, was man dem Thema Wandern mit auf den Weg geben kann. Das Thema Gesundheitswandern, welches zertifiziert nach Deutschem Wanderverband natürlich auch ganz wichtig ist, ist ein Kursprogramm. Das ist auch im Präventionsbereich mittlerweile anerkannt, also sehr, sehr wichtig. Es gibt Kursmodule, wo man wirklich auf Gewichtsreduktion, auf Reduzierung von Pulsschlägen etc. also wirklich bei einem Kursmodul von Anfang bis Ende achten kann. Und da ist sehr, sehr viele hohe Wirksamkeitseffekte zu spüren.
Aber habe ich das nicht auch, wenn ich auf so eine Aschebahn laufe?
Natürlich habe ich das auch, wenn ich auf einer Aschebahn laufe, aber dann gehe ich meistens am Limit. Während das Wandern ist natürlich etwas, was ich immer auf einer Belastungsniveau sozusagen durchführe, welches ich selbst bestimme. Auf einer Aschebahn stimmt meistens die Stoppuhr oder das Ziel. Ich habe ein großes Ziel, ich möchte gerne unter 12 Sekunden laufen, aber hier möchte ich einfach etwas erleben, mich selber bewegen in freier Natur. Und der Faktor Grün ist natürlich da auch von höchster Bedeutung, denn für die Psyche ist das Thema Grün, draußen unterwegs sein, ein enormer Zugewinn, sage ich jetzt mal.
Frederik Groh hat dieses wunderbare Buch geschrieben, Eine kleine Philosophie des Gehens. Daraus kommt der Satz, die Ausdehnung der Zeit vertieft den Raum. Das ist ein Geheimnis des Wanderns. Tucholsky sagte mal, die Seele wird vom vielen Pflastertreten krumm. Was macht denn das Wandern außer mit der Seele auch noch mit dem Körper? Oder wo findet diese Verbindung statt, die so gesundbringend sein soll?
Ja, also ich sage jetzt mal so, also Körper, Seele, Geist gehören innerhalb eines Körpers zusammen und deswegen ist er natürlich, weil wir langsam unterwegs sind, auch vollkommen empfänglich, alle Sensoren entsprechend beim Wandern auch anzutrillern, sage ich jetzt mal in dem Feld. Und das Besondere ist natürlich beim Wandern, dass die Wanderer auch den Winter schätzen als Jahreszeit. Das heißt, wir durchleben alle Jahreszeiten beim Zu-Fuß-Gehen und ich denke, das ist die größte Wirkung auch dafür, dass wir immer wieder neue Eindrücke haben und damit eben halt auch unserem Wohlbefinden nicht eine immer wieder dieselbe Disziplin sozusagen verordnen, sondern einfach jedes Mal etwas Neues entdecken können und auch dann auch die Geister und die Sinne schärfen. Und das macht es natürlich, wie Tucholsky sagt, einfach auch so schwer, weil wir alles immer nur verarbeiten müssen. Mhm. Also das ist, aber das ist das Beste. Körper, Seele, Geist beim Wandern ist einfach Balsam für die Seele, sagt man. Und vollkommen korrekt.
Herr Kubatschka, man merkte so, Sie nicken anerkennend und wissen, was gemeint ist.
Ja, ich denke, es ist auch beim Wandern so, dass man, oder beim Wandern und Bergsteigen, je unebener das Gelände ist, umso mehr wird der ganze Bewegungsapparat von den Füßen über die Beine, Arme, Schultern, natürlich das Rückgrat, alles wird trainiert. Wenn man immer nur, so wie Tucholsky gesagt, eben auf dem Pflaster geht, auf dem Ebenen, dann benutzt man nur eine ganze Handvoll von Muskeln, sage ich mal, die immer wieder benutzt werden. Aber wenn man uneben geht, einem Pfad mit Stufen, mit Schrägen, dann muss man ganz andere Bänder und Muskeln trainieren und natürlich auch benutzen, die man sonst gar nicht braucht. Und das ist das Wertvolle daran auch.
Ein natürliches Training aller Sinne und aller Sehnen, aller Muskelgruppen. Wir wandern auch gerne im Deutschlandfunk und falls Sie mögen, dann kommen Sie doch mit an den nächsten Maisonntagen und zwar in Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt. Meine Kollegin Jule Reimer ist ins Studio gekommen. Frau Reimer, wo geht's denn genau hin?
Vielleicht vorab ein Wort, wie wir überhaupt aufs Wandern gekommen sind. Im Rahmen unserer Deutschlandradio-Dämpffabrik haben Sie, also die Hörer, Hörerinnen, die Userinnen, uns beauftragt, die Klimaerwärmung als eine der großen Fragen unserer Zeit zu diskutieren. Und dann haben wir überlegt, wie kann man das Nützliche mit dem Angenehmen verbinden. Und wir beginnen am Sonntag, den 12. Mai, im Großen Moor in Gifhorn. Das liegt östlich von Hannover. Eben dieses Moor zu erkunden, das ist ein bisschen mehr Moorfahrt mit der Moorbahn als Wanderung. Aber wichtig, lebendige Moore sind riesige CO2-Speicher und erkunden. Diese Erkundung machen wir gemeinsam mit dem Verein Natur- und Kulturerlebnisfahrt Großes Moor Gifhorn und begleitet von den Experten vom Kreisverband des NABU.
Wo geht es denn noch hin?
Ja, wie zunehmende Wetterextreme, Dürre und Starkregen sich auswirken aufgrund der Klimaerwärmung, das schauen wir uns am Sonntag, den 19. Mai, rund um das Morgenbachtal bei Bingen an. Und da sind wir gemeinsam mit der Försterei Boppert unterwegs und den Zusammenhang zwischen Klimaerwärmung und Bedrohung der Artenvielfalt bzw. Veränderung der Artenvielfalt, das erwandern wir uns am 26. Mai, also am Tag der Europawahl. Achtung, wählen nicht vergessen, Europa, Brüssel ist wichtig für den Umweltschutz und die Artenvielfalt. Ja, und das machen wir im unteren Saaletal in der Nähe von Halle mit den Wissenschaftlern des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung.
Können sich noch Hörerinnen und Hörer anmelden?
Es gibt noch einige Plätze auf der Moorbahn. Die fährt morgens um 10.15 Uhr und dann um 14 Uhr. Anmelden können Sie sich bitte unter wandern@deutschlandfunk.de. Dann die weiteren Ausflüge, Halle und Bingen, die sind alle so um die 10 Kilometer lang. Rechnen Sie so 4 bis 6 Stunden. Start am Morgen mit ÖPNV, also mit der Bahn, mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar.
Wo finde ich die letzten Details?
Gehen Sie auf unsere Deutschlandfunk-Seite unter www.deutschlandfunk.de. Dann geben Sie oben in der Suchfunktion Wandern ein oder Sie sagen direkt www.deutschlandfunk.de/wandern.
Vielen Dank dafür, Jule Reimer war das. Bald geht es los und wir gehen in die Natur. Hier zwitschert derweil nur meine kleine Zwitscherbox, aber sie simuliert wenigstens die Natur. Frau Dix, auch Sie gehen wandern, nämlich am 14., wenn ich richtig informiert bin.
Genau, ich wollte gerade sagen, wer an diesen drei Terminen nicht kann, der findet auf jeden Fall knapp 400 Veranstaltungen am 14. Mai, Tag des Wanderns in ganz Deutschland. Also wer da irgendwo in seiner Nähe noch ein Wanderangebot sucht, sei es eine Sonnenaufgangswanderung, eine Afterwork-Wanderung oder auch eben halt entsprechend Plastik sammeln an der Ostseeküste. Es gibt ganz viele Aktionen, stehen alle unter dem entsprechenden Link www.tagdeswanderns.de, jeweils mit einem Bindestrich dazwischen. Also wir laden ein. Deutschland ist wanderbar, definitiv am 14. Mai.
Sie haben aber auch noch eine ganz persönliche Mission. Sie haben uns ein kleines Tütchen mit Blumensamen mitgebracht.
Genau. Der Deutsche Wanderverband ist einer der ältesten anerkannten Naturschutzverbände in Deutschland. Mit all seinen 58 Gebietsvereinen und Landesverbänden setzen wir uns auf lokaler Ebene sehr stark für den Naturschutz ein, ob es Bachpatenschaften sind oder entsprechend Bienenhotels aufstellen. Auch das ist alles die Aufgabe der Wandervereine. Und deswegen haben wir über 12.000 blühende Landschaftstüten entsprechend bestückt zum Tag des Wanderns. Das ist die Initiative zum Insektenschutz, ein Aktionsprogramm des Deutschen Wanderverbandes.
Mein Kollege Thomas Meinert ist zu mir ins Studio gekommen. Er hat während der Sendung die Hörerfragen gesammelt.
Ja, und die erste Frage wäre, sind Zecken auch Insekten? Oder anders gesagt, Zecken sind ja nun nicht so ganz so unschöne Lebewesen, wenn ich es mal so sage. Wo gibt es Probleme mit Zecken, also aus gesundheitlicher Sicht? Und wie schütze ich mich vor Zecken in Gebieten, wo es wirklich eine Plage ist?
Im Hochgebirge ist es wahrscheinlich kein Fall mehr, aber sobald ich durch die Gräser streife, wird es problematisch. Ne?
Genau, also es ist so, wir sind ja sehr gut aufgestellt in Deutschland. Wir haben eine Karte, eine FSME-Risikogebietekarte.
Das ist die Hirnhautentzündung. Ne?
Das ist die Hirnhautentzündung, die Frühsommermeningitis. Das ist sicherlich der schwerwiegende Fall. Wir haben aber letztendlich für alles auch, sind wir gut aufgestellt. Wir haben Möglichkeiten, uns immer zu informieren unter www.rki.de/FSME-Karte. Das ist wirklich eine bundesweit jeweils aktuelle Seite, die sollte immer mal aufgerufen werden. Und ganz wichtig ist natürlich, dass man selber im Schutze sich befindet. Das heißt, dass man sich so kleidet, dass man gar nicht eben halt die Möglichkeit hat. Tipp ist immer, die Hosenbeine entsprechend natürlich in die Socke oder auch eben halt ein Langarm-Shirt und am Abend immer wirklich gut untersuchen, wenn ich in einem Gebiet unterwegs bin, wo es bekannt ist.
Da kann ich als Biologe noch dazu sagen, also diese Mär, dass die Zecken sich runterfallen lassen, die stimmt nicht. Wir streifen die ab und eine Zecke bewegt sich lange auf dem Körper, genau, bevor sie sich hinsetzt. Und neben dieser Hirnhautentzündung, die Sie ansprachen, gibt es halt noch die bakterielle Infektion der Borreliose. Die ist sehr unlustig, wird oft erst sehr spät festgestellt. Wenn man einen roten Kreis hat, dann hat man die Borreliose, aber dummerweise gibt es nicht diesen Umkehrschluss. Wenn man keinen roten Kreis hat, hat man keine Borreliose. Und tatsächlich sind immer mehr Zecken davon befallen. Also das Beste ist tatsächlich, wenn ich die Zecke sehe, nehme ich sie einfach ab. Wenn sie sich schon reingebissen hat, ist das auch noch kein Drama. Einfach schnell rausziehen, wenn der Kopf noch drin bleibt, ist auch nicht so dramatisch. Hauptsache, sie hat nicht die Chance, ihren ganzen Magen-Darm-Inhalt in mein Blutsystem abzugeben. Das heißt also schnell rauszerren und um den Kopf kann man sich später kümmern. Und kein Öl, kein Nagellack, kein nichts drauf machen, die Zecke nicht stressen, sondern mit dem Fingernagel oder mit der Pinzette überraschen, dann ist das Problem eigentlich gar nicht so groß.
Es gibt auch diese Zeckenkarten, die man so im Scheckkartenformat mitnehmen kann. In jeder Apotheke gibt es die, die helfen da auch, wenn man also da jetzt nicht so dran kommt vielleicht.
Ja. Genau. Also eigentlich sind Zecken, ja, sie sind mehr geworden, ja, sie übertragen Krankheiten, aber man kann sie eigentlich, wenn man den Blick ein bisschen dafür schärft, erkennen und dann noch entfernen, bevor es losgeht. Man sagt so, nach 12 Stunden Kontakt mit dem eigenen Blutsystem beginnt es mit der Übertragung, sind so grobe Richtwerte.
Und besonders darauf achten sollte man wahrscheinlich dann bei Kindern?
Naja, also man selber ist ja auch betroffen. Klar, die Kinder muss man dann absuchen. Und
zur Frage Kinder, wandern mit Kindern, auch eine Frage eines Hörers nach einer Kraxe. Das ist ein Tragegestell für Kinder. Worauf muss man da achten, dass die Kinder auch wirklich gut sitzen? Sind ja auch vielleicht Kinder, die dann schon ein bisschen mal laufen, wenn man langsam geht. Aber die Kraxe, worauf kommt es dabei an?
Es soll natürlich ein gutes Tragesystem sein. Ja, also denn das Gewicht auch eines Kindes oder eines kleineren Kindes ist natürlich schon manchmal nicht ohne und man soll es vorher auch sicherlich ausprobieren, ob das zum eigenen Körper passt, wo man sie einstellen kann und dergleichen mehr. Und natürlich fürs Kind soll es auch, ich sage vorsichtig mal, bequem sein und natürlich ein Sonnenschutz dabei sein. Wenn sie nicht selber einen Hut aufhaben, gibt es manchmal so Sonnensegel drüber. Die sind auch ganz wichtig, weil man bekommt es manchmal nicht so mit, wie sehr die Kinder gebraten werden in der Kraxe. Ne? Also da muss man auch drauf aufpassen.
Und wenn die Kinder schon ein bisschen älter sind, was kann ich denen eigentlich zumuten, was so Wanderungen anbelangt? Sie haben es vorhin gesagt, es gibt natürlich auch spezielle Wanderungen mit Kindern. Es gibt ja auch Wege mit Schluchten und Höhlen, da gehen die bestimmt gerne mit. Und wenn man weiß, da gibt es ein Eis, klappt das alles. Aber nehmen wir mal an, wir sind halt in einem Gebiet, wo nicht so viele Attraktionen sind. Was kann so ein Kind mit 5?
Ja, auf jeden Fall muss man immer bedenken, wenn man mit Kindern unterwegs ist, die laufen immer nahezu das Doppelte wie die Erwachsenen, weil sie rennen vor, sie entdecken was, sie kommen zurück, sie machen einfach oftmals wirklich den doppelten Weg als die Erwachsenen. Das heißt, das muss man schon bei der Planung berücksichtigen und bei der Planung wirklich immer auch berücksichtigen, ist etwas Attraktives am Wanderweg, ist wirklich auch irgendwo etwas zu entdecken, dass man auch den Kindern, ist die Sicherheit gegeben, muss ich öfter mal eine Bundesstraße überqueren, dann kann ich natürlich natürlich die Kinder leider nicht frei entsprechend weit vorauslaufen lassen. Aber wenn ich irgendwo bin, wo gar keine Gefahren einfach grundsätzlich bei der Planung voraus sind, dann kann man den Kindern auch mal Freiraum oder Entdeckungsraum lassen. Und das macht es eigentlich letztendlich aus. Und nicht nur eng an die Hand nehmen, sondern sie müssen ihren Raum haben.
Entdecken ist für Thoralf Tiller die Frage, denn da sind die Kinder aus dem Haus und er entdeckt jetzt Wandern mit Freunden. Und er gibt den Tipp, man soll mit kleinen Touren anfangen, wie überhaupt. Und dann vielleicht auch entstehen da neue Wanderfreundschaften. Einfach mal im Bekanntenkreis Leute anfragen. Etwas zu trinken, mitzunehmen, ist dabei immer sehr wichtig. Hörerin aus Berlin möchte wissen, wie schaut es aus mit den Trinkflaschen? Es gibt ja kühlende, wärmende, dünne, leichte. Was wird empfohlen?
Also generell empfehle ich immer, möglichst leichtgewichtige Flaschen natürlich mitzunehmen. Eine Plastikflasche, eine PET-Flasche oder so eine Thermoskanne natürlich für Warmgetränke. Was im Endeffekt dort reinkommt, ist am besten natürlich Wasser, ein bisschen vielleicht mit Obstsaft vermischt, ein Iso-Getränk oder halt in der kalten Jahreszeit ein warmer Tee, ein warmer Kaffee. Aber ansonsten denke ich, ist das Hauptkriterium an so eine Flasche einfach, dass sie möglichst leichtgewichtig ist, damit man nicht noch mehr Gewicht mitschleppt als nötig.
Das Thema Müll thematisiert Mike Götzes. Er sagt, in Österreich wurden vor vielen Jahren 500 Lkw-Ladungen Müll aus den Bergen heraussortiert. Es ist etwas weniger geworden, so seine Erkenntnis. Aber es hat sich nicht radikal verbessert und es gibt immer noch das Problem, man soll eine Mülltüte mitnehmen.
Ja, also man soll immer das wieder mitnehmen von den Bergen, aus der Natur, was man mitgebracht hat. Also ich meine, wir schulen das natürlich bei uns. Bei jeder Wanderung wird immer darauf hingewiesen. Oftmals ist es natürlich so, die Leute, die individuell unterwegs sind und die vielleicht diese gute Erziehung oder Ausbildung nicht genossen haben, die kommen vielleicht auf die Idee, etwas zurückzulassen. Ich habe auch immer einen Beutel dabei und wenn ich irgendwas sehe, dann packe ich es mit ein. Weil wenn ich wieder die gleiche Wanderung mache, dann möchte ich das gleiche Teil nicht nochmal sehen. Also ich habe immer so 1, 2, 3, 4, 5 Kilo am Ende der Wanderung in meinem Beutel, die ich dann bei mir zu Hause durch Trennen entsorge. Das ist ja, nennt man ja so beim Laufen Plogging, also beim Wandern, ich weiß nicht, da gibt es vielleicht auch schon einen Begriff. Also ich nenne es einfach, wir nehmen die Sachen mit, die vielleicht auch unabsichtlich jemand vergessen hat. Und dann wird die Natur wieder schöner. Und das ist ein wichtiges Anliegen, finde ich.
Das ist natürlich wirklich ein Ärgernis. Was viele auch glauben, ist, dass Bananen oder Orangenschalen irgendwie hier verrotten. Man muss ganz klar sagen, was hier nicht wächst, verrottet hier auch nicht. Also die Bananenschale bleibt uns, wenn sie auch die Farbe ändert, sehr lange erhalten.
3 Jahre dauert es, bis eine Bananenschale weg ist. Oder auch Eierschalen. Ich meine, die zerfallen zwar, sind so natürliches Material, aber wenn ich irgendwann in eine Bank oder an eine Möglichkeit zum Rasten komme und ich sehe da die Reste von den anderen, ja, das ist unschön.
Das muss ist nicht alles sein. Gar nicht schön, nein. Was ist Ihre Erfahrung, Herr Sänger? Sie laufen ja auch schon sehr lang. Hat sich das verändert? Also sind die Wege vollgemüllter?
Dadurch, dass natürlich die Wege hochfrequentierter sind als vorher, ist sicherlich auch mehr Müll am Wegesrand zu sehen und zu beobachten. Generell habe ich aber immer das Gefühl, dass gerade Wanderer ein sehr umweltaffines Publikum sind oder eine sehr umweltaffine Bevölkerungsgruppe, die eigentlich sehr viel Acht geben auf Müllentsorgung, auf Naturschutz, auf umweltschonendes Verhalten. Umso mehr wundert es mich dann manchmal, dass man dann doch eben nochmal Müll in den Wäldern findet, was aber oft auch an angrenzenden, also in Wäldern passiert, wo zum Beispiel eine Ortschaft in der Nähe ist oder so, dass es vielleicht gar nicht so wirklich die Wanderer selbst sind, vielleicht eher Spaziergänger oder sonstige Bevölkerung, die halt dort in der Nähe wohnt. Weil meine Erfahrung ist einfach, dass Wanderer sehr, sehr darauf achten eigentlich. Und was ich eben besonders wichtig finde, ist auch für jeden Wanderer so ein Bewusstsein zu haben, auch mal Müll, wie Herr Kupatschka gerade gesagt hatte, mitzunehmen, darauf zu achten, dass die Wege frei sind. Es schadet nicht mal, eine Mülltüte mitzunehmen, einfach mal sich zu bücken, das Zeug mitzunehmen, was man eben sieht und ja, so dafür zu sorgen, dass unsere Umwelt so sauber und schön bleibt, wie wir sie vorgefunden haben.
Ein Hörer, Philipp aus Thüringen, ist selber in der Naturschutzbehörde tätig und er sagt, Hunde freilaufen lassen ist ganz gefährlich. Abfall hatten wir gerade schon und es werden oft auch Orchideenstandorte leer gepflügt, so muss es heißen. und des Geocoaches, das ist ja eine andere Form des Wanderns, oft an den entlegensten Orten versteckte Sachen hat, die man entdecken muss. Und das ist dann nicht so schön, findet Philipp.
Ja, schöne Grüße an Philipp. Wir haben derzeit ein Projekt für Natursport umweltbewusst, heißt das Projekt. Und da ist die Leuchtturmgruppe, ist wirklich, sind die Geocacher. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, dass die wirklich sehr, sehr gut organisiert sind und eine Lanze brechen fürs Geocaching, weil die Standorte, die wirklich ausgewählt und registriert werden, die durchlaufen mittlerweile wirklich auch eine Prüfung.
Das also es heißt, ist aus Naturschutzsicht nicht
immer
so
abgestimmt,
schädlich, wie es
auch
klingt.
Mit dem Forst immer abgestimmt. Also wirklich, da können noch viele andere Natursportarten von lernen, was wir gerade im Rahmen des Projektes wirklich kennenlernen dürfen.
So, und wenn man jetzt durch diese abgelegenen Wege geht, und das ist eine Frage von Werner, wenn ich durch die Höhen des Thüringer Waldes gehe, habe ich immer so ein bisschen Angst vor Wölfen, sagt er. Er geht mit seiner Frau, also sind nur zu zweit. Wie schaut es mit den Wölfen aus?
Ja, also ich denke mal, in Deutschland die Wahrscheinlichkeit, dass man einen Wolf trifft, ist geringer auf jeden Fall, als dass man von einem Gewitter getroffen wird. Das muss man immer wieder sagen. Und der Wolf ist ein absolut scheues Tier. Es ist aus Naturschutzgesichtspunkten natürlich ganz, ganz großartig, dass er wieder zurück in Deutschland Einzug erhalten hat. Und wir müssen einen guten Weg finden, aber wir dürfen keine Dramatisierung daraus machen. Der Wolf gehört, ist ein Zeichen für Artenvielfalt, was zurück ist, und das können wir nur begrüßen. Da müssen wir halt einfach uns nach verhalten, aber mit Angst muss man nicht da begegnen.
Sie haben gerade das Stichwort Gewitter genannt. Da gab es auch noch mal eine Frage, wann ist es wirklich so dramatisch, dass ich mich vielleicht sogar auf die Erde legen muss? Oder wie gehe ich oben mit einem Gewitter?
Also auf die Erde legen nicht, sondern hinsetzen, Füße anziehen. Also legen ist wieder, das kann wieder tödlich sein. Also auf den Hintern setzen und die Füße anziehen. Es hängt halt natürlich immer darauf an, wie exponiert man ist. Das kann man also am Radio ganz schlecht beschreiben. Ja? Es ist situationsabhängig. Aber wenn also wirklich die Blitze nahe einschlagen, dann heißt es wirklich, sich wirklich hinsetzen und sich klein und hässlich machen, sozusagen. Ne?
Wo wir gerade den Wolf kurz angesprochen haben, würde ich einen Verwandten des Wolfes kurz noch gerne erwähnen. Ich finde den Hofhund, auf den keiner aufpasst, nicht mal unbedingt nur in Deutschland, sondern auch in südlichen Gefilden, viel, viel schwieriger. Gibt es da vielleicht ein paar Tipps, wie man mit so einem Hund, der einem wirklich aggressiv hinterherrennt, umgehen kann? Wir sind ja alle Wanderer hier an diesem Tisch. Was sind denn Ihre Tipps?
Also ich gehe immer auf, also wenn ich einen Hund sehe, der aus dem Hof rausgelaufen kommt, dann muss ich mich dem entgegenstellen. Also ich meine, ich muss ihn wahrnehmen, ja. Mhm. Und wenn es jetzt wiederum ein Hund, also ein Hund, wenn man vom Raubtier wiederum spricht, also ehemaligen Raubtier, die denkt natürlich, alles, was vor mir wegläuft, das darf ich natürlich jagen. Ja, also natürlich, man soll die Hunde nicht aggressiver machen oder. Aber es ist natürlich wichtig, dass man dem Hund also erstmal mehr zeigt, aha, ich habe dich wahrgenommen, ich habe dich gesehen, ja, vielleicht auch beruhigend darauf einsprechen und dann eben versucht, das weiterzusuchen. Ja. Ich denke nicht, dass es Hunde gibt, die also wirklich aggressiv sind oder sehr gefährlich sind, sondern
doch,
es sind eher Leute, die, sind,
ja,
die eher Neugierde sind und man interpretiert das, was da Neugierde ist, eben als große Gefahr. Ja?
Nee, da muss ich Ihnen wirklich widersprechen. Also in einsamen Berggegenden in Italien, im Piemont, in Samos wurden Hunde sogar erschossen, weil die Wanderer angefallen wurden. Es gibt wilde Hunde auf Sizilien. Es gibt wirklich geschundene Kreaturen, die dann froh sind, wenn sie mal ihren Job machen können. Und die sind zum Bewachen teilweise abgelegener Villen einfach da gelassen worden. Und wenn die auf sie aufmerksam werden, haben sie ein Problem. Das ist in der Tat so. Das ist nicht Schweizwander, ne? Die sind alle nett, die Hunde. Und Österreich auch. Aber Italien, Griechenland oder sowas kann durchaus sehr kritisch werden.
Da hatte ich auch schon ein Erlebnis. Und da sind wiederum natürlich Stöcke ein sehr gutes Hilfsmittel, um sich die vom Leib zu halten.
Ja. Stöcke oder Steine.
Ja. Oder halt also, einfach auch sehr bestimmt auf den Hund so einen Schritt zugehen, auf den Boden stampfen, einen lauten Schrei ablassen. Dann haben viele Hunde auch dann gleich Angst, kehren um, weil sie merken, okay, da ist jemand auf Augenhöhe.
Mhm. Ja. Also auf gar keinen Fall rennen, das können wir mal festhalten. Ja. Dem ersten Impuls nicht nachgeben.
Das Schönste am Wandern ist das Picknick, auch wenn es nur kurz um den eigenen Hof ist. Man entdeckt immer wieder Neues, auch wenn man um die eigene Strecke geht. Was mitnimmt man unbedingt mit zum Picknick? Vielleicht auch ein kleiner Tipp für die Kinder.
Also Wasser haben wir ja schon deutlich besprochen vorhin, aber vielleicht geht es um diese kleinen Energie-Snacks, ja?
Ich habe erstmal was Leckeres zum Essen, weil sonst wird das Picknick nichts. Ne? Das ist ganz wichtig.
Ja, etwas Besonderes. Also nicht das, was es sowieso sonst auch eben halt bei Kühlschrank auf- und rausnehmen, Kühlschrank zugibt, sondern es sollte etwas Besonderes sein. Und natürlich, um Jahreszeiten auch über den Gaumen erleben lassen zu dürfen und zu können, ist es natürlich auch schön, wenn man entsprechendes Obst denn mitnimmt, was vielleicht auch noch eine Erdbeere, eine Blaubeere etc., was eben halt entsprechend auch reinpasst, ganz, ganz wichtig. Man muss was Besonderes dabei haben.
Wobei ich ja glaube, in der Natur schmeckt alles immer ein bisschen besser.
Da gebe ich Ihnen vollkommen recht.
Ja, genau.
Mit diesem kulinarischen Ausgang neigt sich unsere Sendezeit leider schon dem Ende zu. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Gesprächsteilnehmern. Jale Sänger, Autor für Wanderführer und Reportagen. Ute Dix, Geschäftsführerin des Deutschen Wanderverbandes. Und Kalle Kubatschka, er ist der Vorsitzende des Kölner Alpenvereins. Hier geht es gleich im Deutschlandfunk weiter mit meinem Kollegen Georg Ehring und er bleibt im Thema die Stunde der Gartenvögel ist ausgerufen und damit die Frage, ob eigentlich auch da wieder der Artenschwund bestätigt ist. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.